Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sebastian Ehl. Guten Abend und ganz herzlich willkommen zu folgenden Themen in dieser Sendung. Theresa May vor dem Rücktritt. Britische Kabinettsmitglieder planen angeblich Sturz der Regierungschefin. Warten auf Mueller-Details. US-Justizministerium studiert den Bericht des Sonderermittlers zur Russland-Affäre. Dramatische Zahlen. 1 Million Kinder warten im afrikanischen Überschwemmungsgebiet auf Hilfe. Und glückliche Rettung. Das havarierte Kreuzfahrtschiff Viking Sky erreicht norwegisches Festland. Am Ende der Sendung dann, wie immer sonntags, das Sporttelegramm. Unter anderem heute mit allem, was es kurz vor dem EM-Quali-Auftakt rund um die DFB-11 zu vermelden gibt. Und die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr beschäftigt sich mit Algorithmen im Arbeitsamt, wenn künstliche Intelligenz Bürger verwaltet. Dass in dem ganzen Gezerre um den britischen EU-Austritt die Luft für Premierministerin Theresa May arg dünn geworden ist, das zeichnet sich schon seit langem ab. Dass es für sie jetzt akut aber kaum noch zum Luftholen reicht, das kommt dann doch recht plötzlich. Denn glaubt man britischen Medienberichten, dann könnten schon die nächsten Stunden das politische Schicksal Mays besiegeln. Offenbar nämlich schmieden 11 Minister in ihrer eigenen Regierungsmannschaft den Plan, die Chefin loszuwerden, also sie zum Rücktritt zu zwingen. Was dran ist an den Putschgerüchten und wer da welche Strippen zieht, dazu der Bericht aus London von Thomas Speckhofen.
Nein, sagt David Lidington, kommt überhaupt nicht in Frage. Er habe nicht den geringsten Wunsch, das Amt von Premierministerin Theresa May zu übernehmen.
I don't think that I've any wish to take over from the PM. I think it's doing a fantastic job. I tell you this.
Ich finde, sie macht eine fantastische Arbeit. Eine Sache, die man lernt, wenn man nahe am Regierungschef ist, die lautet: Es kuriert dich komplett, wenn du irgendwelche weitreichenden Ambitionen hast.
You have any lingering shred of ambition.
Die Sunday Times hatte heute Morgen unter Berufung auf 11 Mitglieder der Regierung berichtet, dass im Kabinett eine Ablösung von Theresa May vorbereitet werde. Für die Nachfolge stehe eben David Lidington bereit, Theresa Mays Stellvertreter, aber nur für eine Übergangszeit bis zum Herbst. Nach Angaben der BBC drängen Mitglieder des Kabinetts Theresa May zum Rücktritt, um doch noch den ungeliebten Deal mit der EU durchs Parlament zu bringen. In der Mail on Sunday heißt es, als mögliche Nachfolger stünden auch Außenminister Jeremy Hunt und Landwirtschaftsminister Michael Gove bereit. Gove stand gemeinsam mit dem früheren Außenminister Boris Johnson 2016 an der Spitze der Brexit-Kampagne. Die Minister im Kabinett, die jetzt über einen Wechsel reden, die sollten alle gefeuert werden, sagt Ian Duncan Smith. Er war selbst einmal der Chef der konservativen Partei, vertritt eine harte Brexit-Linie und gehört zu den schärfsten Kritikern von Theresa May. Daran lässt er weiterhin keinen Zweifel.
I think what happened over the last 4 days.
Ich finde, was in den vergangenen 4 Tagen passiert ist, kommt nahe an eine nationale Demütigung. Theresa May kam mit einem klaren Vorschlag für eine Fristverlängerung bis zum 30. Juni nach Brüssel. Das wurde von der EU arrogant zurückgewiesen. Stattdessen wurde etwas gegeben, wonach wir gar nicht gefragt hatten. Und wir haben das akzeptiert. Trotzdem bringe ein Wechsel an der Regierungsspitze jetzt nichts, sagt Smith, vielleicht, wenn es in die nächste Phase der Verhandlungen gehe. Wenn wir über die neuen Beziehungen mit der EU verhandeln, dann muss das anders gemacht werden, möglicherweise auch mit jemand anderem. Aber das ist nichts, was ich hier und jetzt empfehlen würde. Schatzkanzler Philip Hammond findet die Diskussion reine Zeitverschwendung. Jetzt über einen Wechsel der Spieler auf dem Feld zu reden, das sei völlig unsinnig, sagt Hammond.
To be talking about changing the players on the board, frankly, is self-indulgent at this time. We have to decide how we want to proceed.
Jetzt müsse entschieden werden, wie es weitergeht, fügt Hammond noch hinzu. Ursprünglich wollte die Regierung in der nächsten Woche ein drittes Mal über das Abkommen abstimmen lassen, mit dem sie schon 2-mal eine deftige Niederlage eingefahren hat. Theresa May will einen solchen dritten Anlauf aber nur noch wagen, wenn sich eine ausreichende Unterstützung abzeichnet. Parallel dazu werden inzwischen Testabstimmungen über verschiedene Optionen vorbereitet, vom Austritt ohne Abkommen über andere Varianten eines Deals bis hin zum Verbleib in der EU. Probeläufe, um herauszufinden, wofür es überhaupt eine Mehrheit im Unterhaus geben könnte. Wenn sich das Parlament dabei für einen Weg entscheidet, den die Regierung falsch findet, dann sind auch Neuwahlen denkbar, erklärt Brexit-Minister Stephen Barclay.
Because you potentially have a situation.
Denn dann haben wir möglicherweise die Situation, dass das Parlament die Regierung mit etwas beauftragt, was die gar nicht will und wofür sie nicht gewählt wurde.
So what it was elected to do.
Noch aber ist unklar, ob und wann es zu den nächsten Abstimmungen im Unterhaus kommt.
Wachsender Druck auf Theresa May. Aus London berichtete Thomas Speckhofen. Und zu diesem Thema senden wir übrigens auch einen Kommentar gleich nach den 19 Uhr Nachrichten hier bei uns im Deutschlandfunk. Es ist kaum zu glauben, aber in Washington gibt es wirklich noch Themen, zu denen sich US-Präsident Donald Trump nicht sofort per Twitter äußert. Das ist selten und könnte als Indiz dafür genommen werden, wie sehr der starke Mann in Washington tatsächlich gerade unter Druck steht. Es geht um den Abschlussbericht von Sonderermittler Robert Mueller. Der hat 2 Jahre lang untersucht, ob Trumps Wahlkampfteam heimlich mit Russland zusammengearbeitet hat und ob Trump deshalb die Justiz im eigenen Land behindert hat. Die Ergebnisse, wie gesagt, liegen vor, allerdings erstmal nur dem US-Justizministerium. Wie es weitergeht mit dem möglicherweise brisanten Material, dazu meldet sich aus Washington Martin Ganselmeier.
Den ganzen Samstag über saßen Justizminister William Barr und sein Stellvertreter Rod Rosenstein im Justizministerium zusammen. Sie müssen entscheiden, in welchem Umfang der Kongress über die Ergebnisse von Mullers Bericht informiert werden soll. Bei seiner Anhörung im Senat hatte Barr versprochen, er werde so viel zur Verfügung stellen wie möglich.
I am going to make as much information available as I can.
Die Demokraten im Kongress wollen sich darauf nicht verlassen. Sie befürchten, dass wichtige Erkenntnisse Mullers unter den Teppich gekehrt werden. Auf einer Telefonkonferenz am Samstagnachmittag einigten sich die Demokraten auf ihr weiteres Vorgehen. Die Sprecherin im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi forderte Justizminister Barr auf, dem Kongress den kompletten Bericht und alle zugrunde liegenden Dokumente zu überlassen. Nur so könnten die Ausschüsse im Kongress ihre eigenen, von Mueller unabhängigen Untersuchungen fortsetzen. Der Vorsitzende im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, der Demokrat Jerry Nadler, kündigte sogar an: Wir werden den Bericht unter Strafandrohung einfordern und wir werden uns das Recht vorbehalten, Sonderermittler Mueller vorzuladen, um im Ausschuss auszusagen. Die Nervosität der Demokraten hat einen Grund. Die wenigen Fakten, die bisher bekannt wurden, sind gute Nachrichten für Trump. Dass Mueller nicht, wie von Experten erwartet, gegen Trumps Sohn Donald Jr. oder seinen Schwiegersohn Jared Kushner Anklage erhoben hat, wird von Anhängern des Präsidenten wie ein Sieg gefeiert. Mueller habe vermutlich keine Beweise für eine konspirative Zusammenarbeit von Trumps Wahlkampfteam und Russland gefunden, vermutet Ken Starr, der selbst als Sonderermittler vor 20 Jahren das Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton vorbereitete.
Close the chapter on that.
Dieses Kapitel sollten wir endlich beenden. Es gab keine konspirative Zusammenarbeit mit Russland. Dagegen sind die russischen Einflussversuche auf unsere Wahlen eine echte Bedrohung. Auch die russische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl hat Mueller untersucht. Sie gilt jedoch seit langem als erwiesen. US-Präsident Trump verhielt sich den ganzen Samstag über in seinem Wochenenddomizil Mar-a-Lago ungewöhnlich zurückhaltend. Kein Kommentar zum Abschluss der Mueller-Untersuchung und den ganzen Tag über keine einzige Twitter-Botschaft. Nach einigen Stunden Golf wurde er von Journalisten durch die Fensterscheibe seines Wagens gefilmt, beide Daumen zuversichtlich nach oben gestreckt. Seine Sprecherin Sarah Sanders betonte, auch das Weiße Haus sei bislang nicht über den Bericht informiert worden. Die nach Florida mitgereisten Journalisten berichten, die Stimmung im Umfeld Trumps sei gut. Kein Wunder, meint der linksliberale Kommentator Van Jones im Sender CNN. Demokraten und Progressive wie ich haben fast 2 Jahre lang gesagt, Mann, wartet ab, bis der Mueller-Bericht kommt, der Typ wird im Gefängnis landen. Heute geht es dem Präsidenten vermutlich besser, als die Demokraten gehofft hatten. Doch egal, welche Erkenntnisse aus der Mueller-Untersuchung heute oder Anfang der Woche bekannt werden, Trump ist längst nicht aus dem Schneider. Als Beifang der Mueller-Ermittlungen laufen mehrere Verfahren gegen Trump bei der Staatsanwaltschaft in New York, unter anderem wegen illegaler Zuwendungen aus dem Ausland, wegen Steuer- und Bankbetrug und aufgrund der Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels auch wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung. Hinzu kommen mehrere Untersuchungsausschüsse im Kongress. Für Siegesjubel ist es also noch zu früh.
Aus Washington berichtete Martin Ganselmeier. Apropos Washington. Dort beobachtet die Führung durchaus mit strengem Blick, was sich in Deutschland tut in Sachen Geld fürs Militär. Sprich, ob sich Deutschland innerhalb der NATO einen schlanken Fuß macht. Etwa im aktuellen Haushaltsentwurf und den darin vorgesehenen Ausgaben für die Verteidigung. Nein, sagt heute dazu Außenminister Heiko Maas. Wir sind und wir bleiben verlässlicher NATO-Partner. Aus Berlin dazu Christoph Prössl.
Außenminister Maas, SPD, sagte der Welt am Sonntag, man müsse sich an Dinge halten, die man vereinbart habe. Die Koalition habe auch einen Weg beschrieben, wie sie die für 2024 angekündigte Steigerung der Ausgaben für Verteidigung auf 1,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung erreichen werde. Deutschland werde sich Schritt für Schritt dahin bewegen. Maas sagte der Welt am Sonntag, das werde keine Aufrüstungsdebatte, sondern eine Ausrüstungsdebatte, weil die Flieger fliegen und die Schiffe fahren müssten. Für 2020 plant Finanzminister Scholz, SPD, eine Steigerung auf 1,37%. In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre bis 2023 ist diese Quote allerdings rückläufig. Verteidigungsministerin von der Leyen, CDU, kritisiert das. Die NATO-Mitgliedsländer hatten 2014 in Wales beschlossen, die Ausgaben für Verteidigung bis 2024 zu steigern, in Richtung 2% des Bruttoinlandsproduktes.
Christoph Prössl berichtete aus Berlin. Im südostafrikanischen Katastrophengebiet steigt die Zahl der Toten nach Wirbelsturm und Überschwemmungen unaufhörlich. Viele Gegenden sind nur mit Helikoptern oder Booten erreichbar. Die Notunterkünfte sind überfüllt. Und die Zahlen dokumentieren, wie dramatisch die Lage für die Betroffenen ist. 1,8 Millionen Menschen brauchen nach UNO-Angaben humanitäre Hilfe. Darunter mehr als die Hälfte Kinder. Aus Johannesburg meldet sich Leonie March.
Die Samora-Machel-Schule in Beira, eine Notunterkunft für über 1000 Menschen, die alles verloren haben. Viele trauern um tote Familienmitglieder, andere wissen nicht, was mit ihren Verwandten geschehen ist. Auch Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden und allein herumgeirrt sind. Nothelfer hätten sie mit Booten und Helikoptern aus den Überschwemmungsgebieten gerettet, erzählt Daniel Timme vom Kinderhilfswerk UNICEF.
Hier kommen wirklich alle paar Minuten neue Kinder an, total durchnässt. Wir geben dann hier erstmal Kleidung, die gespendet wurde. Und jetzt haben wir hier Mitarbeiter vor Ort, die sich darum kümmern, zu sehen, in was für einem Gesundheitszustand die Kinder sind. Natürlich sind diese Kinder auch höchst traumatisiert und wir müssen uns um ihr seelisches Wohl kümmern, soweit wir das können.
Dennoch immer arbeiten Hilfsorganisationen wie UNICEF unter extrem schwierigen Bedingungen. Zwar ist es ein Fortschritt, dass die ersten Straßen nach Beira nun endlich repariert worden sind, aber viele andere Regionen bleiben weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten.
Zwar haben wir jetzt Mitarbeiter, so wie viele andere Hilfsorganisationen auch hier vor Ort, aber wir müssen Hilfsgüter in diese Katastrophenzone reinbringen und das ist ein logistisches, riesiges Problem, weil es nur auf dem Luftwege oder per Schiff stattfinden kann.
Daniel Timme wartet nun, wie alle hier, auf die nächsten Hilfslieferungen. Sie sind überlebenswichtig in dieser gigantischen humanitären Krise, deren Ausmaß jedoch erst mit tagelanger Verzögerung erkannt wurde.
Durch den schwierigen Zugang zum Katastrophengebiet, da war es uns lange nicht klar, wie groß die menschliche Tragödie hier wirklich ist. Aber jetzt können wir das besser einschätzen. Wir gehen davon aus, dass ungefähr 1,8 Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe brauchen. Und davon sind fast 1 Million Kinder.
Viele dieser Kinder sind chronisch unterernährt. Jahre der Dürre waren dem Tropensturm Ida vorausgegangen. Nun steht das Wasser auf den Feldern der Kleinbauern. Es ist braun und dreckig. Fäkalien, verwesende Leichen und Tierkadaver schwimmen darin. Doch vielen Menschen bleibt in ihrer Not nichts anderes übrig, als dieses Wasser zu trinken. Krankheiten wie Cholera drohen auszubrechen. Es sei ein Wettlauf gegen die Zeit, die Trinkwasserversorgung wiederherzustellen, sagt Daniel Timme, trotz erster Erfolge.
Auf jeden Fall für die 500.000 Menschen in Beira gibt es jetzt wieder Trinkwasser.
Leonie March berichtete über die Lage in den Katastrophengebieten in Südostafrika. Es ist die erste Parlamentswahl in Thailand seit dem Militärputsch vor 5 Jahren. Und nach jüngsten Zahlen liegt das Lager der amtierenden Militärregierung auch vorn. Unklar ist demnach aber noch, ob es zur Bildung einer Regierung reicht. Endgültig feststehen wird das erst im Laufe des morgigen Tages. Aus Südostasien berichtet Holger Senzel.
Zum Schluss drehte die Opposition noch einmal richtig auf. Wahlwerbung mit Rockmusik, pralle Zuversicht bei Poy Thai. Denn alle Umfragen sahen die Partei des ehemaligen Premiers Thaksin klar in Führung. Doch nach Auszählung der Stimmenmehrheit liegt jetzt die Militärjunta vorn.
Ob General Prayuchan Ocha künftig alleine regieren kann oder einen Koalitionspartner braucht, ist noch nicht klar. Dabei hatte sich das Armeebündnis bereits ohne Wahl vorab alle 250 Senatorensitze des Oberhauses gesichert. Ein Denkzettel ist das Ergebnis allemal, denn die Junta hatte die Opposition in jeder erdenklichen Weise behindert. Kritische Zeitungen und Sender wurden verboten, es war fast nur der General im Fernsehen zu sehen. Doch auch wenn diese Wahlen weder frei noch fair waren, hält der Politologe Chris Baker sie für einen wichtigen Anfang.
I think this election might start a process.
Da hat ein Prozess begonnen in Thailand, der am Ende zu mehr Demokratie führen kann. Und das nach 15 Jahren mehr oder weniger autoritären Regierungen. Echte Demokratie haben viele Thais ja noch nie erlebt. Sich davon zu erholen braucht Zeit. Vor allem die Junta hat eine Menge repressiver Gesetze verabschiedet, die demokratische Entwicklung schwer machen. 8 Jahre liegen die letzten Wahlen zurück. 7 Millionen junge Frauen und Männer zwischen 18 und 26 haben zum ersten Mal gewählt. Sie vor allem haben von den alten Männern in Uniform die Nase voll und der Junta Stimmenverluste beschert. Ihr Unmut fand sein Ventil in Rap Against Dictatorship. Das Lied besingt eine Diktatur, in der es nur eine Wahl gibt: zu schweigen oder im Gefängnis zu verrotten. Es haben schon Thailänder für weniger drastische Kritik den Job verloren oder die Freiheit. Doch angesichts von 60 Millionen Klicks bei YouTube wagte die Junta nicht, gegen die Musiker vorzugehen. Sie haben Angst vor der Jugend, frohlockt Bandleader Dechaton Bamrung Muang. Und das heißt, sie haben Angst vor der Zukunft. Die Unzufriedenheit mit den Militärs ist seit langem spürbar in Thailand. Die Angst vor Repressalien der Wut gewichen, die immer offener zum Ausdruck kommt, vor allem in sozialen Netzwerken. Gemessen daran ist das Ergebnis für die Opposition enttäuschend. Von Wahlbetrug sprechen einige. Demokratieaktivistin Bo ist nichtsdestotrotz zuversichtlich. Es war doch klar, dass es so enden würde, sagt die 40-Jährige. Und trotzdem waren diese Wahlen die Auffahrt auf die Straße zurück zur Demokratie. Bis zu einer Regierungsbildung wird es wohl einige Wochen dauern. Und auch wenn der Premier am Ende doch wieder Prayuchan Ocha heißt, er hat allen Grund, sich zu sorgen und sein Volk zu fürchten.
Die Thailänder haben ein neues Parlament gewählt, das war der Bericht von Holger Senzel. Die letzten 24 Stunden waren ein Albtraum für Passagiere und Besatzung, nachdem gestern in stürmischer See der Alarm der Viking Sky ausgelöst wurde. Das Kreuzfahrtschiff trieb mit Maschinenschaden vor der norwegischen Westküste, an Bord fast 1400 Menschen. In einer dramatischen Rettungsaktion konnte etwa ein Drittel von ihnen per Helikopter von Bord geholt und an Land gebracht werden. Das war heute Mittag. Dann gelang es der Viking Sky aber doch noch mit Ach und Krach aus eigener Kraft und mit Hilfe von Schleppbooten das rettende Ufer zu erreichen. Einzelheiten von Carsten Schmiester.
Tische rutschten von Backbord nach Steuerbord und zurück, Gläser fielen zu Boden, Teile der Deckenverkleidung lösten sich, dann ging der Alarm los. Es war ein Albtraum für 915 Passagiere, darunter zwei Deutsche, und für 458 Besatzungsmitglieder der erst 2 Jahre alten Viking Sky. Maschinenschaden in äußerst schwerer See und in einem berüchtigten Revier. Der Kapitän hatte keine Wahl. Er musste Mayday funken, das internationale Notsignal. Wie erst heute bekannt wurde, war das unter norwegischer Flagge fahrende Schiff im kritischsten Moment mehrfach nur noch 100 Meter von tückischen Felsen direkt unter der Wasseroberfläche entfernt. Es ist damit äußerst knapp einer Katastrophe entgangen und wurde bis zum späten Sonntagvormittag sicherheitshalber weiter evakuiert. Gefährlich und langsam mit wenigen Hubschraubern, die pro Tour nur um die 15 Menschen zum Festland in ein Notaufnahmelager fliegen konnten. Laut Polizei sind dabei 20 der meist amerikanischen und britischen Passagiere verletzt worden, 3 von ihnen schwer. Einer Knudsen, Sprecher der norwegischen Seerettung, äußerte sich im Rundfunk zur Lage. Klar, das war schon eine sehr ernste Situation. Ein Kreuzfahrtschiff mit 1300 Menschen an Bord in einem der gefährlichsten Seegebiete Nordeuropas, mit Untiefen und Riffen. Sie haben zunächst einen Anker geworfen und dann wenigstens eine der 4 Maschinen wieder gestartet, um das Schiff zu stabilisieren. Später gelang es dann der Crew, weitere zwei Antriebsmotoren zu starten. Die Evakuierung wurde gestoppt und die Viking Sky von einem Schlepper an den Haken genommen. Sie lief mit 7 Knoten langsam Richtung Molde, einem kleinen Hafen gut 50 Kilometer südwestlich von Kristiansund. Dort ist das Schiff mit rund 900 an Bord gebliebenen Passagieren und Crewmitgliedern am Nachmittag sicher angekommen. Einige der Geretteten haben im Internet Bilder und kleine Handyfilme von Bord veröffentlicht, auf denen sturmbedingte Schäden wie umgestürzte Möbel zu sehen sind, aber auch offenbar ruhige Menschen in Schwimmwesten, die auf den Abtransport per Helikopter warteten. Ihren Berichten zufolge lief die Evakuierung ruhig und geordnet. Unter den früh Geretteten waren Danny und Judith Bates aus den USA. Für ihn war die vergangene Nacht besonders schlimm.
Very frightening. We went up on a helicopter with a sling, the two of us together. And it was quite scary.
Das war beängstigend, so Danny. Sie haben meine Frau und mich gemeinsam mit einem Seil zum Helikopter hochgezogen. Ganz schön gruselig. Sie dagegen hat die Sache deutlich lockerer genommen. Hatten Sie Angst, wurde sie nach der Landung gefragt?
Not that much. A little bit as we were going up.
Nicht so viel. Ein bisschen, als es nach oben ging. Bis dahin hatte ich aber das Gefühl, dass sie alles unter Kontrolle hat und es schon gut gehen werde. Wir verbuchen das jetzt als unerwartetes Abenteuer.
Carsten Schmiester berichtete über die geglückte Rettungsaktion an der Küste von Norwegen. Eine ähnliche Rettungsaktion oder zumindest etwas mehr Glück hätte es vor 30 Jahren auch gebraucht. Dann wäre eine der größten Ölkatastrophen in der Geschichte vielleicht ausgeblieben. Am 24. März 1989 lief der Tanker Exxon Valdez vor Alaska auf ein Riff auf. 40 Millionen Liter giftiges Rohöl verseuchten den kompletten Prince William Sund. Unzählige Tiere starben, Menschen erkrankten. Und bis heute hat sich die Region nicht von der Umweltkatastrophe erholt. Aus den USA meldet sich Nicole Markwald.
Es war in den Augen eines Stammesangehörigen der Tag, an dem das Wasser starb. Am 24. März 1989 lief die Exxon Valdez vor der Küste von Alaska auf ein Riff auf. Der Tanker ist 300 Meter lang und 50 Meter breit. Zum Zeitpunkt des Unglücks liegt der Kapitän in seiner Kajüte, betrunken. Stattdessen steuert ein dritter Offizier den Koloss. Er besitzt gar keine Lizenz für dieses Gewässer. Als Kapitän Joseph Hazelwood den Notruf an die Küstenwache absetzt, heißt es: We're leaking some oil. Wir verlieren etwas Öl, sagt er. Etwas Öl ist untertrieben. Der Tanker, der auf dem Weg nach Long Beach in Kalifornien war, verliert insgesamt fast 40 Millionen Liter giftiges Rohöl. Viel zu lange dauert es, bis Hilfe eintrifft. Das Schiff, das normalerweise für solche Notfälle bereitsteht, ist in Reparatur. Erst nach 18 Stunden kommt der erste Hilfstrupp an. Da hat das Öl bereits einen 7 Kilometer langen Teppich gebildet. Ein Sturm verteilt es auf 7500 Quadratkilometer. Das ist zum Vergleich doppelt so groß wie die Insel Mallorca. Die braune Brühe verseucht 2000 Kilometer der Küste des Prince William Sund. Die zahllosen freiwilligen Helfer können nur noch tausende tote Seeotter einsammeln, hunderttausende Vögel und unzählige Fische. Rick Steiner ist Meeresbiologe und ehemaliger Professor an der Universität von Alaska. Der Prinz William Sund und die betroffene Umgebung haben sich bis heute nicht komplett erholt. Die Gegend wird nie so sein, wie sie vor dem Unglück war. Die Bilder der Katastrophe gingen um die Welt. Das Öl zerstörte die Kiemen der Fische, verklebte das Gefieder der Vögel und das Fell der Säugetiere. Giftige Dämpfe setzten sich in ihre Lungen. Zunächst hatte der Ölkonzern ExxonMobil schnelle Hilfe versprochen. Dan Cornett, Alaska-Chef von Exxon, sagte nach dem Unglück bei einer Versammlung vor Ort, man werde den besten Job machen, der je bei einer Ölkatastrophe gemacht wurde.
And we're doing the best job that's ever been done on an oil spill. And watch, just watch.
Der Ölriese beziffert die Kosten der Aufräumarbeiten auf 2,1 Milliarden Dollar. Umgerechnet etwa 1,5 Milliarden Euro. Außerdem sollte ExxonMobil 5 Milliarden Dollar Schadensersatz zahlen. Doch der Konzern, nach dem Börsenwert einer der reichsten der Welt, legte Berufung ein und drückte die Strafe am Ende auf unter 1 Milliarde. Rund die Hälfte davon ging an die Betroffenen in Alaska. Die hatten finanzielle Unterstützung bitter nötig. Die Fischerei in der Region kam zeitweise zum Erliegen. Viele Familien, ganze Orte standen vor dem Ruin. Experten vermuten, dass das Unglück sich hätte verhindern lassen, wenn die Exxon Valdez eine doppelte Schiffswand gehabt hätte, um die Wucht des Aufpralls auf die Felsen abzupuffern. Als Folge der Ölkatastrophe erließen die Vereinigten Staaten eine Richtlinie, dass alle neuen Tanker ab 2015 eine solche Doppelwand haben müssen. Zudem müssen Schiffe von Schleppern durch den Sund begleitet werden. Das Riff ist heute mit einem Warnlicht markiert.
Nicole Markwald berichtete aus den USA und damit wird es jetzt Zeit für den Sport. Und dazu ist jetzt mein Kollege Matthias Friebe bei mir im Studio.
Es ist der letzte Wintersporttag für diese Saison. Die Skispringer beendeten heute einen langen Winter. Die Frauen im russischen Tschaikowski und die Männer traditionell im slowenischen Planica beim Fliegen. Martin Thiel fasst zusammen.
Markus Eisenbichler schafft es nicht, den Skiflug-Weltcup zu gewinnen. Der Weltmeister scheitert am Gesamtweltcup-Sieger Ryoyo Kobayashi, der mit sagenhaften 252 Metern im Planica im ersten Durchgang Schanzenrekord flog. Eisenbichler hatte im ersten Durchgang Probleme beim Absprung und landete nach dem zweiten Sprung über 235 Meter auf dem sehr guten dritten Platz. Dafür endet die Ära von Bundestrainer Werner Schuster, die extrem erfolgreich war. In den letzten 11 Jahren holte er das deutsche Skispringen aus dem Tief, formte Weltmeister und Olympiasieger. Fast gleichzeitig sprangen die Frauen zum Saisonabschluss im russischen Tschaikowski. Juliane Seifert verpasste dabei knapp den vierten Sieg in Folge. Sie musste sich der Dominatorin des Winters, Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen, geschlagen geben. Zweitbeste Deutsche wurde Katharina Althaus auf Rang 5. Im Gesamtweltcup belegen Althaus und Seifert die Plätze 2 und 3.
Gleich ab 19.10 Uhr dann in Sport am Sonntag hören Sie ein ausführliches Interview mit dem scheidenden Männerbundestrainer Werner Schuster. Saisonfinale auch für die Biathleten und zwar am Holmenkollen in Oslo. Eine Saison, die bei den Männern der Norweger Johannes Tinjes Bø fast nach Belieben dominierte. Alle Weltcup-Wertungen gewonnen, heute zum Abschluss der 16. Saisonsieg. Philipp Weiskech.
Zum Abschluss haben es die deutschen Biathleten in Oslo nochmal krachen lassen. Arne Pfeiffer und Benedikt Doll belegten im Massenstart die Plätze 2 und 3. Pfeiffer kam fehlerfrei und souverän durch. Doll leistete sich an seinem 29. Geburtstag 2 Schießfehler, war aber in der Loipe der schnellste Deutsche. Nur gegen einen hatten sie keine Chance. Johannes Tinjes Bø landete seinen 16. Sieg in dieser Saison, eine neue Bestmarke. Bei den Frauen schnupperte Denise Herrmann zumindest am Podium. Am Ende wurde es Platz 4. 4 Schießfehler, das war wohl einer zu viel. Beim letzten Schießen war Herrmann noch volles Risiko gegangen, kam aber beim steifen Wind nicht fehlerfrei durch. Der Sieg ging an Hanna Öberg aus Schweden. Den Gesamtweltcup sicherte sich Dorothea Wierer.
Die Blutdoping-Affäre rund um einen Mediziner aus Erfurt weitet sich aus. Nach ARD-Recherchen ist auch mindestens ein deutscher Sportler verwickelt. Einzelheiten von Josef Oppermann.
Die betroffene Person startete bei Olympischen Spielen im Eisschnelllauf. Vor den Winterspielen habe sich der deutsche Sportler das Blut mehrfach manipulieren lassen. Dazu gab es konkrete Hinweise verschiedener Quellen. Nach ARD-Informationen ist der Name des betroffenen Athleten auch der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA seit kurzem bekannt. Auf Anfrage wollte die NADA den Fall weder bestätigen noch dementieren. Die Staatsanwaltschaft München erklärte, man wolle den Vorgang nicht kommentieren, um weitere Ermittlungen nicht zu gefährden. Den Betroffenen hat die ARD-Doping-Redaktion am Telefon erreicht. Er teilte mit, er wolle dazu nichts sagen. Im Dopingskandal von Erfurt und Seefeld sind 5 Sportarten involviert, 4 davon mittlerweile benannt: Eisschnelllauf, Skilanglauf, Leichtathletik und Radsport. Die alles dominierende Frage ist, wessen Blutbeutel hat die Polizei noch sichergestellt? Nach ARD-Informationen kam neben dem Eisschnellläufer noch weitere Dopingkundschaft aus Deutschland. Um wen es sich dabei handelt, bisher unklar.
Heute Abend ab 20.45 Uhr wird es ernst für die deutsche Fußballnationalmannschaft. In Amsterdam kommt es zum Klassiker gegen die Niederlande. Es ist der Auftakt in die EM-Qualifikation. Jörg Tegelhütter mit den neuesten Informationen.
Vor dem ersten Qualifikationsspiel zur EM 2020 hat der Bundestrainer ein, wie er selbst sagt, gutes Gefühl. Joachim Löw setzt auch in den letzten Stunden vor dem Anpfiff in Amsterdam auf Gespräche, um seinem Team die richtige Taktik zu vermitteln. Um die Aufstellung gegen die Niederländer macht Löw dabei ein ziemliches Geheimnis. Nur Torwart Neuer und Mittelfeldspieler Kroos bekamen vom Bundestrainer eine Startelf-Garantie. Die DFB-Elf wäre gegen den stärksten Gegner der Gruppe C mit einem Punkt zufrieden. Verständlich. Im vergangenen Oktober verlor Deutschland das Nations League-Spiel in Amsterdam mit 0:3.
Und für viele Experten sind die Niederländer deshalb auch der Favorit heute Abend. Frank Wormuth war lange Jahre der Chef der Trainerausbildung beim DFB. Seit diesem Sommer trainiert er bei Heracles Almelo in der niederländischen Liga, kennt also den Fußball dort aus eigener Anschauung. Er sagt über den Leistungsstand der Oranje Elf.
Die Nationalmannschaft ist auf einem sehr guten Weg. Hat man auch gesehen, jetzt gegen Weißrussland haben sie jetzt 4:0 gewonnen. Matthias de Ligt, 19 Jahre, die Jungen, 21 Jahre, die sind natürlich aufgefallen durch ihre Art und Weise Fußball zu spielen. Richtig abgebrüht wie alte Herren schon. Und auch so Leute wie Bergwijn, 21 Jahre, die sind natürlich in eine gute Mannschaft reingekommen. Gut heißt, die anderen haben jetzt nicht ein Alter von 22, 23, Dumfries vielleicht noch. Aber Blind ist 29, glaube ich. Van Dijk ist, glaube ich, auch so um die 28. Babel 32. Also es sind auch ältere Spieler drin. Also die haben die richtige Balance gefunden zwischen alt und jung.
Sagt Frank Wormuth. Das ausführliche Interview mit ihm gibt es dann gleich in unserer Sendung Sport am Sonntag. Darin hören Sie auch ein Gespräch mit Dieter Reiter, dem Münchner Oberbürgermeister, der mit seiner Stadt ins Rennen gehen will, um die gemeinsamen Europameisterschaften vieler Sportarten, um die European Championships im Jahr 2022.
Soweit das Sporttelegramm von und mit Matthias Riebe. Vielen Dank dafür und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk auch schon zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Ehl. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen recht schönen Sonntagabend.